Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Ich bin Markus Weidner, freue mich, dass ihr mit dabei seid. Schon im letzten Podcast ging es um Apple, da ging es um das iPhone 14 Pro und auch heute geht es um Apple. Das bringt der September so mit sich, jede Menge neue Produkte des amerikanischen Herstellers. Und im Rahmen der Keynote am 7. September wurden ja nicht nur neue Smartphones vorgestellt, nein, auch die neue Apple Watch Generation wurde präsentiert. Die Apple Watch Series 8 kam ja dann parallel mit den neuen iPhone-Modellen auf den Markt. Aber die neue Apple Watch Ultra, das eigentlich spannende neue Modell, das kam eine Woche später raus, haben wir mittlerweile auch im Test gehabt. Wir haben den Test ja auch schon auf teltarif.de veröffentlicht. Wir haben natürlich mittlerweile weitere Erfahrungen mit der Apple Watch Ultra gesammelt und auch die AirPods Pro 2 haben es in die Redaktion geschafft. Auch wie die Apple Watch Ultra eine Woche später als die neuen iPhones auf den Markt gekommen. Und ein Produkt fehlt ja noch, das iPhone 14 Plus. Die große Version mit dem alten Prozessor sozusagen, die kommt ja dann am kommenden Freitag, am 7. Oktober, auch noch auf den Markt. Da dachte man ja ursprünglich, es gäbe bei der Produktion möglicherweise Verzögerungen. Nein, das ist nicht der Grund. Es gab einfach eine Verzögerung beim Zulassungsprozess durch die amerikanische Fernmeldebehörde. Jetzt ist das Ganze aber in trockenen Tüchern und es kann dann am 7. Oktober losgehen. Vorbestellungen laufen ja schon seit dem 9. ist es, glaube ich, genau, seit dem 9. September. Apple Watch Ultra. Ja, es gibt auch die Apple Watch Series 8. Bei der Apple Watch Series 8 sage ich mir, das ist halt ein würdiger Nachfolger für die Series 7. Die Watch ist vielleicht ein bisschen schneller. Und ansonsten, klar, wer jetzt eine neue Smartwatch kauft, der wird wahrscheinlich dann zur 8er greifen. Statt zur 7 hat wieder das aktuelle Modell. Da kriegt er ein Jahr lang längere Updates als für die 7er. Genauso die Apple Watch SE 2, das zweite Modell dieser Einsteigerversion, die aber gar nicht so abgespeckt ist von den Features her. Also es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wahrscheinlich sogar die beste Apple Watch, die man momentan kaufen kann. Ja, die Apple Watch Series 8 ist relativ teuer. Durch die aktuelle Wechselkursgeschichte US-Dollar versus Euro ist sie sogar speziell im Euro-Raum nochmal ein Stück teurer geworden. Da ist natürlich die SE tatsächlich eine Überlegung wert, wenn einem das reicht. Und die meisten Funktionen laufen ja damit. Das Spannende: SE, Apple Watch hatten wir schon, Series 8 ist der Nachfolger 7er. Das spannende Neue ist natürlich die Apple Watch Ultra. Eine komplett neue Produktkategorie, die aber auch ebenfalls speziell im Euroraum ziemlich teuer ist. 999 Euro ruft Apple für dieses Gadget auf. Gut, es ist auch schon ein Armband mit dabei. Das kostet, wenn man es einzeln kauft, auch $100. Kann man sich auch drüber streiten, oder 100 Euro im Euro-Raum kann man sich auch drüber streiten, ob dieser hohe Preis für ein Armband gerechtfertigt ist, aber ist ein anderes Thema. Die Apple Watch Ultra ist tatsächlich was völlig Neues. Zum einen ist sie noch ein bisschen größer geworden. 49 Millimeter, ein Tablet ist es natürlich nicht. Am Handgelenk 49 mm versus 45 mm bei der großen Version der bisherigen Apple Watches. Das ist schon wirklich eine Hausnummer, dem einen oder anderen sicherlich auch zu groß. Ich muss sagen, ich mag große Displays. Das ist natürlich im Endeffekt Geschmackssache, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Eins muss man auch sagen, das Display ist gar nicht so viel größer, als wir es von der großen Version der Apple Watch Series 7 oder Apple Watch Series 8, das macht eigentlich keinen Unterschied, kennen, muss man auch sagen. Also wer jetzt denkt, das Display ist dann auch so entsprechend viel größer geworden, das ist nicht der Fall. Das Gehäuse macht einen extrem wertigen, extrem stabilen Eindruck. Deutlich besser als bei den anderen Apple Watches, wo was jetzt nicht heißt, dass die schlecht verarbeitet sind, um Gottes Willen. Die sind top, da überlässt Apple nichts im Zufall. Absolut top. Was mir gut gefällt, die digitale Krone. Die wird so halb im Prinzip vom Gehäuse umschlossen, ist aber noch genauso gut bedienbar wie vorher und sie ist etwas besser geschützt. Natürlich auch vor Beschädigung, wenn man irgendwo anstößt oder wie auch immer. Das gefällt mir sehr gut. Und was mir ganz besonders gut gefällt, die Apple Watch ist ein bisschen dicker geworden als die Standardversion, sage ich jetzt mal. Da kommt es mir nicht auf die Dicke an, um Gottes Willen. Das sieht im ersten Moment ein bisschen komisch aus. Man gewöhnt sich allerdings dran. Es ist jetzt auch kein Briefbeschwerer oder Türklotz oder so. Also so schlimm in Anführungszeichen ist das natürlich nicht. Nein, sie ist etwas dicker und das Schöne daran ist, sie bringt einen entsprechend starken Akku mit sich. Und dieser Akku, muss ich sagen, der ist für Apple Watch Verhältnisse wirklich beeindruckend. Eine Apple Watch Series 7 oder Series 8, die 8er, muss ich zugeben, hatte ich noch nicht in der Hand. Die 7er, die große Version der 7er, die habe ich tatsächlich als Zweituhr sozusagen in Betrieb, war bis zur Einführung der Apple Watch Ultra mein Daily Driver unter den Smartwatches. Und die 7er hält bei meinem Nutzungsverhalten schon 2 Tage durch. Apple sagt ja offiziell 1 Tag. Das ist natürlich bei intensiver App-Nutzung. Wenn ich jetzt viel Musik über die Watch möglicherweise höre, vielleicht sogar direkt über das Mobilfunknetz oder über WLAN streame, ohne dass das übers iPhone läuft. Wenn ich als Sehbehinderter Voice-Over intensiv verwende, wenn das Display oft an ist. Wenn ich Always-On-Display verwende, was die Uhren ja können, brauche ich nicht, kostet unnötig Akku, schalte ich ab. Wenn ich die also das Handgelenk so bewege, dass ich auf die Uhr schauen kann, sehe ich ja sowieso die Uhrzeit und alle Informationen, die auf dem Display angezeigt werden. Deswegen Always-On-Display bei der Uhr habe ich einfach aus Stromspargründen, außer zum Testen mal, eigentlich immer abgeschaltet. Und so komme ich mit der Apple Watch Series 7 mit der großen Version 2 Tage hin. Bei der Apple Watch Pro war ich nach einem gesamten Wochenende, wo ich vielleicht sogar ein bisschen mehr gemacht habe, als ich es im Alltag tue, weil ich die Uhr ja da erst kennengelernt habe, noch bei 48% Akkukapazität. Also ich kann es noch nicht endgültig sagen, weil das Nutzungsverhalten noch nicht ganz so ist wie im normalen Alltag, weil man probiert hier nochmal und das ist noch neu und da entdeckt man vielleicht noch was, was man sich ein bisschen näher anguckt, was natürlich dann auch wieder Akku kostet. Also ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, ein normaler User kommt da sicherlich 3 Tage hin, wenn er nicht Always-On-Display verwendet und extrem viel mit der Uhr macht. Ich glaube, bei mir könnten das sogar 4 Tage werden. Ich werde es am langen Wochenende mal tatsächlich privat ausprobieren. Bin gespannt, ob das klappt. Werde natürlich immer ein Ladegerät in der Nähe haben, um das dann entsprechend auch ausprobieren zu können. Ist eine feine Sache. Ansonsten, Apple bewirbt ja die Uhr vor allem für Extremsportler, für Taucher und für diese Klientel. Will da natürlich auch Sportuhren wie von Garmin beispielsweise Konkurrenz machen. Das ist sicherlich, preislich liegt sie ja jetzt ungefähr in dem Bereich wie solche Uhren. Das ist natürlich richtig. Ob sie jetzt vom Funktionsumfang für diese Zielgruppe ähnlich gut aufgestellt ist, weiß ich nicht. Also zum Beispiel gibt es aus Taucherkreisen schon die Kritik, Tiefenmesser und solche Geschichten, dass man da eine teure Zusatz-App benötigt, die noch gar nicht verfügbar ist, kommt aber wohl dieses Jahr noch, und ein teures Abo benötigt. Das ist also keine App, die man einmal kauft, sondern man braucht auch noch ein Abo, damit man wirklich alle Funktionen zum Tauchen dann verwenden kann. Ist vielleicht was, was man in der Keynote auch etwas offensiver hätte kommunizieren können. Ich persönlich bin weder Taucher noch Extremsportler. Ich genieße einfach die lange Akkulaufzeit. Ich bin in die Smartwatches eingestiegen, seinerzeit mit einer Pebble. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war eine der ersten Smartwatches, die gab's, die konnte man sowohl mit dem iPhone als auch mit Android-Telefon koppeln, hat auch schon Notifications mit sich gebracht, bezahlen konnte man damals natürlich noch nicht, aber als Armbanduhr, die auch zusätzlich Notifications konnte, war das eine klasse Geschichte, möchte ich nicht missen, die Zeit. Display war natürlich nicht vergleichbar mit den heutigen Farbdisplays, sei es bei Apple oder auch bei Herstellern auf der Android-Seite, ganz klar. Dafür hielt die Uhr eben auch ewig durch. Und wie gesagt, die Apple Watch Ultra hält für Apple Watch Verhältnisse wirklich extrem lange durch. Es gibt ja dann sogar noch den Akkuspar, den Stromspar-Modus, den gibt's wie bei den in Anführungszeichen kleineren Apple Watches. Und es soll noch ein spezieller Stromsparmodus auch für die Apple Watch Pro kommen, allerdings erst gegen Ende des Jahres. Bin gespannt, was man da möglicherweise noch rausholen kann und welche Features dann wirklich eingeschränkt sind. Notifications beispielsweise, Benachrichtigungen sollen weiterhin funktionieren, möglicherweise nicht in Echtzeit. Muss man sich jetzt überlegen, ob man lieber einen Tag oder keine Ahnung wie viel mehr Akkulaufzeit haben möchte oder ob man jetzt unbedingt eine WhatsApp-Nachricht auf der Uhr sofort und nicht erst nach 20 Minuten bekommen möchte. Muss man einfach ausprobieren, wenn die Funktionen soweit sind. An sich muss ich sagen, eine tolle Uhr, die aber speziell im Euroraum auch wirklich einen stolzen Preis hat. In der Schweiz 850 Franken. Sieht das schon nicht ganz so düster aus, muss man sagen. In den USA $799, das ist so vielleicht mit dem 850 Franken vergleichbar, weil ja in den USA immer Nettopreise angegeben werden, da ist noch keine Mehrwertsteuer drauf. Das zweite neue Produkt, das eine Woche später als die iPhones auf den Markt kam, das sind die AirPods Pro 2. Zweite Generation der AirPods von Apple. Apple hat sich lange Zeit gelassen mit dieser zweiten Generation, hat im Prinzip, anders als in vielen Gerüchten vorab gemunkelt wurde, am Design keinerlei Änderungen vorgenommen. Das sieht noch genauso aus wie vorher, finde ich. Was sie machen, sie liefern jetzt eine weitere Variante Ohreinsätze mit sich, und zwar besonders kleine. Wer jetzt besonders kleine Ohren hat, da sollen die dann wesentlich besser drauf passen. Müsste man ausprobieren, so klein sind meine Ohren nicht ausgefallen, als dass ich das testen könnte. Für mich passen die mittleren im Prinzip, die nach wie vor standardmäßig aufgesteckt sind. Aber man kann das sicherlich probieren. Was spannend ist, man kann ja dann die Ohren auch im Prinzip einmessen sozusagen. Hat man die richtigen Ohreinsätze verwendet oder ist vielleicht eine andere Größe doch besser? Bei mir meckert er beim rechten Ohr manchmal so ein bisschen rum. Und Apple schreibt auch praktisch in der Beschreibung, wo es darum geht, Einsätze halt eben auszuprobieren, zu verwenden, wie auch immer, die richtigen zu finden, dass nicht unbedingt die gleiche Ohreinsatzgröße links und rechts gewählt werden muss. Also es kann durchaus sein, dass es da Abweichungen gibt, muss man auch berücksichtigen, kann man sicherlich auch noch ausprobieren, was da möglicherweise besser ist. Die AirPods Pro der ersten Generation halten in meinen Ohren, meine Ohren sind sehr speziell, wenn es um sowas geht. Viele Leute sind ja sehr, sehr zufrieden mit diesen True Wireless Kopfhörern. Ich bin mit denen nicht ganz glücklich, muss ich ehrlich sagen. Egal, welche ich verwende, am besten funktionieren bei mir die Galaxy Buds von Samsung, die man so wie so, die so bohnenähnlich aussehen und die sich so ins Ohr im Prinzip reindrehen. Die halten bei mir zu 99%, sind aber auch die einzigen. Die Sony habe ich ehrlich gesagt sogar schon mal einen im Moor an der Ostsee verloren. Die AirPods, die normalen AirPods, erste Generation, die noch wie Zahnbürsten aussahen, die waren für meine Ohren eine völlige Fehlentwicklung. Da gab es ja auch noch so Sachen wie verschiedene Ohraufsätze und so, das gab es ja alles nicht. Die fielen mir im Prinzip nach 20 Sekunden aus dem Ohr. Viele Leute, viele iPhone-User haben sich die als Zubehör gekauft, sagen, ist super, hält wunderbar, perfekt, ich kann damit einen Handstand machen, kann man völlig vergessen. Ich gehe normaler, was weiß ich, auf der Straße auf und ab und verliere die Dinger reihenweise. Das ist bei den AirPods Pro tatsächlich besser durch die verschiedenen Aufsätze, die auch ein bisschen besser im Ohr, ich sage jetzt mal, verankert werden können. Wirklich verankert sind sie ja nicht. Aber hundertprozentig hält das Zeug in meinen Ohren halt eben auch nicht. Für die AirPods Pro der ersten Generation gibt's Third-Party-Aufsätze von Fremdherstellern. Die habe ich für ein paar Euro vor Monaten mal beim Internetversender meines Vertrauens erworben. Und damit muss ich sagen, hält das zwar auch nicht hundertprozentig, aber doch deutlich besser als mit den von Apple mitgelieferten. Dieses Third-Party-Zeug gibt es natürlich für die AirPods Pro 2 noch nicht. Muss man abwarten, wann das kommt. Ich bin soweit ganz zufrieden. Ich sage mal, zu 80-90% halten die bei mir. Ich muss aber tatsächlich immer ein bisschen aufpassen, gerade auf der rechten Seite, gerade beim rechten Ohr, dass ich die nicht verliere. Muss auch sagen, bei den AirPods Pro der ersten Generation hat sich das irgendwie mit der Zeit auch geändert. Die hielten bei mir irgendwie auch in den ersten Monaten oder erste Jahr oder so, vielleicht sogar nach der Anschaffung, besser als später. Muss man sehen, wie sich das bei den Zweiern entwickelt und wann es vielleicht dann auch von Drittherstellern Ohraufsätze gibt, die dann ja für meine Ohren noch besser geeignet sind. Soundmäßig muss ich sagen, kann ich weder gegen die AirPods Pro der ersten noch gegen die AirPods Pro der zweiten Generation etwas sagen. Das ist halt auch immer so ein bisschen subjektives Empfinden. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, boah, der Klang hat sich massiv verbessert. Was tatsächlich besser geworden ist, ist das Active Noise Cancelling, also die aktive Unterstützung von Unterdrückung von Nebengeräuschen. Da muss ich sagen, da funktionieren die neuen AirPods Pro besser als ihr Vorgänger, die auch schon nicht schlecht waren, muss man auch sagen. Aber da funktionieren die neuen noch ein ganzes Stück besser. Akku gilt das gleiche wie bei Smartphones oder Smartwatches. Die sind natürlich noch nicht hundertprozentig von der Kapazität her, weil sie noch nicht so oft geladen wurden bisher, kann man noch nicht viel sagen. Ich würde behaupten, die halten einen Tick länger als bei den AirPods Pro der ersten Generation, aber jetzt auch nicht, man kann da jetzt auch keine Wunder erwarten. Vor allen Dingen kann man es auch nicht direkt vergleichen, weil die AirPods Pro der ersten Generation, die habe ich im Einsatz, als sie rauskamen. Gut, sie wurden dann irgendwann mal getauscht, da gab es irgendeinen Hardwarefehler. Aber die sind halt auch bei mir schon weit über ein Jahr alt. Also insofern kann man nicht direkt vergleichen, muss man schlicht und ergreifend seine eigenen Erfahrungen machen. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, telefoniere ich oder höre ich jetzt Musik und wie auch immer. Also ich würde sagen, ein Tick länger, also wer die AirPods Pro der ersten Generation hat, ein Tick länger halten, die zwei ja durch, aber jetzt auch nicht umwerfend. Eine schöne neue Sache ist, dass man im Prinzip am Stiel, der aus den Ohren nach unten rausschaut, nicht mehr ganz so zahnbürstenmäßig, sondern ein bisschen kleiner, wie wir es von den AirPods Pro der ersten Generation oder auch von generell den neueren AirPods gewohnt sind, da kann man jetzt im Prinzip per Touch-Geste, sage ich jetzt mal, auch die Lautstärke verändern. Ist eine tolle Sache. Ist auch nicht ganz so leicht bedienbar wie beim Konkurrenzprodukt von Samsung. Das finde ich wiederum gut. Beim Samsung-Produkt ist es so, ich will mir eigentlich nur das kleine Buds-Gerät wieder richtig ins Ohr verankern. Und was mache ich? Ich stoppe die Musikwiedergabe, ich springe zum nächsten Titel oder keine Ahnung was. Bei Samsung kann man zum Glück in der App komplett diese Touch-Funktion direkt am Ohr deaktivieren. Das geht bei Apple nicht, aber bei Apple löst man halt eben auch nicht so einfach wie bei Samsung möglicherweise ungewollte Fehlfunktionen aus. Insofern ist jetzt nicht direkt vergleichbar. Ja, die AirPods Pro der zweiten Generation, was kann man sagen? Die Einrichtung natürlich ähnlich einfach wie bei der ersten Generation, das kennen wir, AirPods im Case, im geöffneten Case in die Nähe des zu koppelten iPhones und dann sagen, ja, ich möchte koppeln, dann hängen die generell im Apple-Account drin und man kann sie dann im Prinzip mit jedem Gerät des jeweiligen Apple-Accounts nutzen. Sie springen dann auch hin und her, je nachdem, welches Gerät man gerade verwendet. Heimtückisch, das ist aber kein Problem der AirPods Pro 2, sondern das ist ein generelles Problem der Produktkategorie. Manchmal nimmt man ein anderes iPhone in die Hand und das Audio schaltet auf diese um, obwohl man das gar nicht wollte. Das muss man halt eben auch beachten. Andererseits hat wahrscheinlich auch nicht jeder mehrere iPhones in der Nähe liegen, aber es kann natürlich auch beim Wechsel zwischen iPhone und iPad passieren oder in ähnlichen Situationen. Musikwiedergabe, tolle Qualität. Vor allen Dingen das Noise Cancelling klappt nochmal einen Tick besser als bei den AirPods Pro der ersten Generation. Sound, würde ich sagen, ist vergleichbar. Da höre ich keine großen Unterschiede. mag auch ein bisschen darauf ankommen, welche Musik man jetzt gerade hört. Aber da, auch da müsste man jetzt den direkten Vergleich machen. Gleiches Stück, am besten in der gleichen Umgebung direkt hintereinander nochmal hören mit den jeweils anderen AirPods, um dann Unterschied zu hören. Klingt gut, klingt definitiv gut. Die Frage ist, ist einem das etwas bessere Noise-Canceling vielleicht als wichtigstes neues Feature, der etwas stärkere Akku, sind einem diese doch nicht ganz so umfangreichen Neuerungen gegenüber den AirPods Pro der ersten Generation 299 Euro wert. Das ist ein stolzer Preis, sie sind nochmal 20 Euro teurer als der Vorgänger. Die 20 Euro würde ich sagen, okay, dann hat man die aktuelle Version. Aber man muss eben auch bedenken, dass die AirPods Pro der ersten Generation ja im Prinzip viel, viel günstiger im freien Handel erhältlich sind. Ja, man kann ja jetzt nicht sagen, okay, die kosten 279 Euro, was tatsächlich der Apple Preis war in dem Moment, wo die Geräte auf den Markt kamen, sondern man bekommt die ja mittlerweile teilweise für unter 200 Euro schon. Also insofern hat man dann doch um die 100 Euro Preisunterschied. Und da muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich tatsächlich zur ersten Generation greifen, wenn ich wirklich so ein Schnäppchenangebot bekomme. Man sollte natürlich auch ein bisschen die AirPods Pro 2 beobachten. Die AirPods Pro 2 landen bei ersten Händlern auch schon bei ja Preisvorteil von etwa 10 Euro, 15 Euro unterhalb des Apple-Preises. Das heißt, auch die beginnen bereits, wenn auch natürlich sehr zurückhaltend, im Preis zu sinken. Und wer weiß, vielleicht kommt ja Black Friday, Weihnachtsgeschäft, wie auch immer, das eine oder andere Schnäppchen, wo man da auch zuschlagen kann zum günstigen Preis. Ja, so viel zu den Apple-Produkten, die seit einer Woche auf dem Markt sind. Apple AirPods Pro 2 und die Apple Watch Ultra. Wir werden natürlich beide Produkte weiterhin im Alltag testen, genauso natürlich auch wie die neuen iPhones, vor allem das iPhone 14 Pro Max. Da werden wir natürlich dann irgendwann auch noch einen Langzeittest auf teltarif.de veröffentlichen. Könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Für heute war es das im Podcast. Bedanke mich fürs dabei gewesen sein, wünsche ein schönes Wochenende und demnächst mehr.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.